Wir haben ja seit dem ersten Advent eine neue Predigtextordnung und da lese ich uns jetzt nach der neuen Ordnung aus Römer 15 ab Vers 2. Dort schreibt Apostel Paulus, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ein Wort gleich zu Anfang unserer Bibelverse für heute bestimmt den ganzen Abschnitt. Als Frage formuliert, wem zum Gefallen leben wir? Wem zum Gefallen leben wir? Mit der Antwort setzt Paulus bei Jesus Christus ein, der zum Dienst an den Menschen unterwegs war. Deshalb unser erster Punkt, Jesus Christus lebt uns zum Gefallen. Dass er in einem ärmlichen Viehunterstand, einer Grotte zur Welt kam, wie es in Bethlehem viele gibt, ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Dass der winzige Ort Nazareth, in dem er aufwuchs, mit seinem Namen auf Jesu Bedeutung hinweist, ist schon weniger bekannt. Nazareth heißt nämlich Sprossort, genau nach dem sprossenden Reis aus der Wurzel Isais, das in unserem Text auch vorkommt. Und dann war Jesus Christus etwa 3 Jahre lang auf den staubigen Straßen Israels unterwegs, um der Menschen willen, die er in verirrter und erschöpfter Lage gesehen hat. Er machte sich die Füße staubig für sie, wie es das Wort Diakon, Diener, seiner tiefsten Bedeutung nach aussagt. Und es kommt hier vor, er ist ein Diener geworden. Diakonie heißt nämlich durch den Staub gehen, für andere durch den Staub gehen. Und damit ist der Höhenunterschied des Abstiegs noch nicht einmal benannt, den er uns zum Gefallen auf sich nahm. Auch nicht annähernd die Größe dessen, was er für uns damit bewirkte. Dietrich Mend erzählt einmal in einer fantasievoll ausgemalten Weihnachtsgeschichte von der himmlischen Beratung rund um die Sendung des versprochenen Messias. In welcher Gestalt solle erscheinen, fragte man sich im Thronrat Gottes. Doch zunächst war Gott der Vater mit keinem Vorschlag einverstanden. Die Menschen sollen sich doch von Herzen freuen und sie fürchten sich, wenn einer mit dem Säbel kommt oder mit einer Krone oder mit einem purpurroten Mantel, wie ihn die Soldaten trugen. Schließlich schlug Gabriel der Erzengel vor, vielleicht wie ein Kind. Alle fanden die Idee gut, denn keiner kannte einen Menschen, der sich fürchtet, wenn ihm ein Kind begegnet. Doch da stellte sich auch schon die nächste Frage ein. Und wer macht das Kind? Wen nehmen wir da? Wieder wurde lebhaft diskutiert, bis schließlich alle verstummten. Ich, sprach der auf dem Thron, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ich. Ich mach das Kind. So weit ist er herabgestiegen, von höchster Stelle in den Staub. Unvorstellbar. Und warum? Warum nur tut er's? Martin Luther erzählt einmal, dass er noch täglich mit seinen Kindern, Hänschen und Lenchen, das Vaterunser bete. Darüber komme er auch mit seiner ganzen Theologie nicht hinaus. Denn so sagt er, wer versteht schon die erste Bitte? Vater unser im Himmel. Wer versteht das schon in seiner ganzen Tiefe? Gott, so fährt er fort, der in seiner Hand Himmel und Erde hält, ist mein Vater. Christus, mein Bruder. Also ist alles mein. Und schon fast provozierend fügt er, nämlich Martin Luther, noch dazu, dann ist Gabriel mein Knecht und Raphael mein Fuhrmann. Dann ist Gabriel mein Knecht und Raphael mein Fuhrmann. Ja, wirklich, genau so sagt es auch das Neue Testament. Gott wird Kind, damit wir echte und wirkliche Kinder Gottes werden können. Deshalb haben wir es, jeder von uns, so wie wir hier sitzen, tatsächlich näher zu Gottes Herzen und zu seiner Liebe als die höchsten Fürsten unter den Engeln, Gabriel und Raphael und Michael und wie sie alle heißen. Wir haben es näher zum Herzen Gottes als diese großen Boten Gottes. Was für ein Adventsweg, was für ein Abstieg des lebendigen Gottes zu uns, uns Menschenkindern zum Gefallen, uns Erdmenschen. Adam bedeutet ja Erdmensch, Erdmann und Erdfrau, uns zu lieb, den Menschen im Staub zu gut. Ein zweiter Gedanke, der in unserem Abschnitt deutlich zur Sprache kommt. Wenn Jesus Christus uns zum Gefallen lebt, nicht sich, sondern uns zum Gefallen, dann darf unser Leben ein Abbild davon sein. Paulus sagt, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Das war der erste Vers, den wir hörten. Neulich stieß ich auf eine alte, vergilbte Adventsgeschichte, auf der unten auch eine Jahreszahl stand, 1988. Damals erzählte eine Oma aus ihrer Kindheit während der Inflationszeit und Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ausgerechnet, so erzählt sie, zum ersten Advent war der Vater arbeitslos geworden. Das traf die Eltern hart, zumal ein weiteres Kind unterwegs war. Doch die Kinder nahmen vor allem wahr, dass der Vater jetzt mehr Zeit für sie hatte, zum Beispiel um im Wald vielleicht nach dem ersten Schnee abgefallene Tannenzweige zu suchen, aus denen die Mutter einen Adventskranz machte. Auch hatte die Mutter eine gute Art, mit ihren Kindern über die Schwierigkeiten zu reden. Sie schlug diesmal vor: Wir wollen in diesem Jahr jedem Licht am Adventskranz einen Namen geben. Was ist jetzt für uns, wenn Papa nicht arbeiten kann, am wichtigsten? Fragte sie. Wir wollen die erste Kerze Hoffnung nennen, sagten die Kinder. Und gleich war man im Gespräch, wie man sich auch gegenseitig Hoffnung machen kann, jetzt in dieser Situation. Tatsächlich gingen die Kinder daran, für die Nachbarn Schnee zu fegen und so ein bisschen Geld für die Familienkasse zu verdienen. Sie lebten ihrer Mutter zum Gefallen. Die zweite Kerze bekam den Namen Vertrauen und die dritte den Namen Zuwendung. Doch noch bevor die vierte Kerze anzuzünden war, meldete sich das Kind, das eigentlich als besonderes Geschenk zum Christtag hätte kommen sollen. Die Hebamme und schließlich ein Arzt musste von weiters her geholt werden. So verging kostbare Zeit und das Kind erlitt bei der schwierigen Geburt ein Schädeltrauma. Bald war klar, dass es immer auf Hilfe angewiesen sein würde. Trotzdem, als man die vierte Kerze ansteckte, konnte die Mutter schon wieder ein bisschen lächeln und sagte zu den Großen: Ihr wisst, was euer Geschwisterchen in besonderer Weise brauchen wird. So bekam die vierte Kerze den Namen Liebe. So lernte diese Familie in schwerer Zeit nicht nur sich selber zum Gefallen zu leben. Nicht nur sich selber zum Gefallen zu leben. Im Übrigen gar keine schlechte Idee, den Adventskerzen Namen zu geben, die in unser momentanes Leben passen. Es gehe uns jetzt gut oder weniger gut wie dieser Familie. Noch ein dritter Gedanke, der in unserem Bibelwort ganz deutlich wird. Christen leben miteinander Gott zum Gefallen. Miteinander Gott zum Gefallen. In der christlichen Gemeinde in Rom hatte man ein besonderes Problem. Der eine Teil der Gemeinde bestand aus Menschen, die sich weg von den römischen Göttern zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Heiland bekehrt hatten. Von Mars und Jupiter weg zu Jesus Christus. Der andere Teil der Gemeinde bestand aus Christen, die wie Paulus selbst und Petrus jüdischer Herkunft, aber jetzt Christen waren. Besonders sie waren den Anfeindungen ihrer jüdischen Landsleute ausgesetzt, dort in Rom, die Jesus als Messias ablehnten, von denen es in Rom immerhin geschätzte 40.000 gab. Doch der römische Kaiser Claudius war nicht zimperlich. Er ließ deshalb im Jahr 49 alle Menschen samt und sonders aus Rom ausweisen, ob darunter auch Christen waren, also alle jüdischer Herkunft. So wollte ich sagen. Ob darunter auch Christen waren, das interessierte ihn nicht. Nun war auf einmal durch diese Vertreibung die christliche Gemeinde in Rom ganz heidenchristlich, ohne jüdischstämmige Menschen. Die mussten alle raus aus Rom. Die sogenannten Heidenchristen bestimmten jetzt, wie der Gottesdienst lief und welche Verhaltensregeln im Alltag gelten sollten, wie man sich in einer Verfolgung verhält und so weiter. Doch nach 5 Jahren wurde der Ausweisungsbefehl von Kaiser Claudius wieder aufgehoben. Und viele Judenchristen kehrten zurück und fanden zu ihrem großen Erstaunen eine ganz anders ausgerichtete christliche Gemeinde vor, als die, die sie vor 5 Jahren verlassen hatten. Kein Wunder, dass darin nicht wenig Konflikt und Zünd- und Spaltstoff lag. Was setzt Paulus dagegen? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Mit unseren vorherigen Worten, der für uns ein Staubgänger geworden ist, sowohl für die Juden als auch für die Heiden, macht's dem nach, lebt nicht euch selbst, sondern dem jeweils anderen zum Gefallen. Ich habe schon einmal gesagt, dass es in alten römischen Kirchen Darstellungen für diese beiden Gemeindeteile gab. Je eine Frauengestalt stand für judenchristliche und eine andere für die heidenchristliche Gemeinde. Man spürte, dass da kommen zwei verschiedene Gruppen zusammen. Das war klar und das hat man auch symbolisiert. Aber beide gehörten zusammen. So schreibt Paulus auch nicht zwei Römerbriefe, sondern einen einzigen an die Zitat geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Der sollte im Gottesdienst der Gemeinde Roms verlesen werden. Weil wir in der Vorweihnachtszeit sind, kann man noch andere biblische Darstellungen aus der Weihnachtsgeschichte mit hinzunehmen. Ganz auffällig ist, dass bei der Darstellung der Weisen aus dem Morgenland immer ein Mensch schwarzer Hautfarbe dabei ist. Kann man ja mal gucken, wenn man wieder irgendwelche Krippen sieht. In der Regel ist ein Schwarzer dabei. Was bedeuten soll, dass die Menschen aller drei damals bekannten Kontinente, Europa, den Asiaten sieht man nicht so deutlich, mit seinen Schlitzaugen vielleicht, und Afrika, an die Krippe kommen dürfen. Das hat man so dargestellt. Alle Menschen sind willkommen, um anzubeten. Also nicht nur Juden und Heidenchristen haben Platz an der Krippe, sondern auch Menschen aller Hautfarben und Völker und Kulturen und Rassen. Aber auch noch ein anderes Problem wird im Bild angesprochen. Es sind auch immer drei Könige aller Altersstufen. Ein Jugendlicher, gucken Sie mal, ein Jugendlicher, ein Mittelalterlicher und ein alter Mensch beugen da an der Krippe gemeinsam die Knie. Sie loben Gott mit einem Munde, wie es in unserem Abschnitt ausdrücklich heißt. Das ist die Zielvorgabe des Apostels Paulus, vermutlich auch für die Gemeinde in Heiderbach und Thalheim. Sie loben Gott mit einem Munde. Und ich meine, man müsste es auch schaffen, wenn alle mit dem Willen unterwegs sind, nicht sich selbst, sondern dem jeweils anderen und anders geprägten Christen am Ort zum Gefallen zu leben. Und auch das vermute ich, die Differenzen und Konfliktpunkte zwischen den Gemeindeteilen in Rom damals waren größer als unsere zwischen den Generationen heute. Die dürften erheblich größer gewesen sein. Zum Schluss, wenn wir alle miteinander wieder neu Staubgänger werden wollten, weil Jesus einer war, der durch den Staub für uns ging, dann würden wir mitten im Staub nicht nur einander, den anderen Erdmann und die andere Erdfrau finden, sondern man höre und staune, man würde dort mitten im Staub auch den Staubgänger Jesus Christus selber treffen. Nur dort. Das wäre das Kostbarste und das Notwendigste, was es in Heiderbach gibt. Amen.